Hallo und willkommen zurück beim Show. Ich bin Lena Vogel.
Und ich, Felix Hartmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute eine Sendung, die in gewisser Weise von einer einzigen Frage getragen wird. Wer kontrolliert eigentlich die Systeme, auf die wir uns verlassen, sei es ein Auto, ein Sprachmodell, ein Satellitennetzwerk oder ein Ads-Konto, auf das ein Open-Source-Entwickler existenziell angewiesen ist?
Genau, das verbindet alle Geschichten heute: Sicherheit, Kontrolle, Zugang. Und wir fangen mit einer Zahl an, die eigentlich eine Politikfrage sein müsste: 580.000. Das sind die Tode pro Jahr, die laut IEEE-Spektrum durch Selbstfahrtechnik verhindert werden könnten. Die Datenlage dazu wird mounting, wird immer dichter.
Und ich finde, das ist der perfekte Einstieg, weil da die Diskussion, die ich gesehen habe, wirklich zweigleisig gefahren ist. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die sagen, das ist die klarste Prioritätensetzungsfrage, die wir in der Verkehrspolitik haben. Wenn eine Technologie statistisch 580.000 Menschenleben pro Jahr retten kann, dann ist die Frage nicht ob, sondern wie schnell und unter welchen Auflagen wir sie einführen.
Und die Belege sind nicht abstrakt. Selbst wenn man das große Ziel, das vollautonome Fahren, beiseite lässt, die Assistenzsysteme, die heute schon verbaut werden, haben nachweisbare Effekte. AEB, also automatische Notbremsung, senkt Fußgängerunfälle um 27%. Und Hackcrashs, die klassischen Auffahrunfälle, gehen um die Hälfte zurück, um 50%. Das sind keine Randphänomene, das sind Massenphänomene auf unseren Straßen.
Genau. Und das war in der Diskussion der Punkt, an dem die Skeptiker ausnahmsweise eingelenkt haben, würde ich sagen. Die häufigste Gegenposition lautet ja immer, selbstfahrende Autos sind überhyped. Die Zahlen der Unfallvermeidung sind von der Industrie selbst erfunden. Aber wenn ein fahrerunabhängiges System wie die Notbremsung in so vielen Flotten nachweisbar Fußgängerunfälle um ein Viertel reduziert, dann kann man diesen Kern nicht mehr wegdiskutieren. Die Tech-Skepsis trifft den kleineren Teil der Aussage.
Aber Inus, und das war der zweite Strang der Diskussion, es bleiben Fragen offen, die zentrale Kritik. Woher kommt die Zahl 580.000? Das ist eine Schätzung, ein Modell, kein Messwert. Selbst die IEEE Spektrum formuliert das ja als could, könnte. Und Schätzungen dieser Größenordnung haben immer Annahmen drin. Wie schnell wird die Technologie verbreitet? In welchen Ländern? Mit welcher Zuverlässigkeit?
Und da haben sich die Kommentierenden erwartungsgemäß gespalten. Die einen sagen, selbst wenn die Schätzung um Faktor 2 daneben liegt, bleibt eine Zahl, die jede andere Verkehrssicherheitsmaßnahme in den Schatten stellt. Die anderen mahnen, genau diese Faktor 2-Argumentation war bei früheren Tech-Verheißungen auch schon mal schief. Wenn man Prioritäten in der Politik setzt, muss man die Verlässlichkeit der Schätzung ehrlich mitdenken und nicht nur die Kopfzahl.
Was man aber fairerweise sagen muss, die 27% und die 50% bei AEB sind konkrete, messbare Effekte aus dem Feld. Der große PIN grenzt sich ab. Und trotzdem, dass Automatisierung Unfallstatistiken massiv verändern kann, das zeigt dieser Datensatz ganz deutlich.
Und damit sind wir mitten im Thema, das heute ohnehin die Tech-Welt dominiert, KI. Denn Sicherheitsverlässlichkeit, das ist ja auch die Kernfrage bei Sprachmodellen. Was dürfen wir ihnen glauben, was nicht?
Genau, und da habe ich eine Story für dich, die fast wie ein Krimi aufgebaut ist. Es geht um eine Art Experiment, das man Reasoning Prefill Test nennen kann. Kommentarbericht hat das durchgespielt. Man nimmt ein Modell, Kiven 3. August, und füllt seinem eigenen Reasoning vor, also das Denken, das es als Antwortstrategie nutzen würde. Und was passiert? Die Antworten verschieben sich um 18,18% in Richtung der Antworten von GPT-5.5 Pro.
Das ist eine wild konkrete Zahl für so eine diffuse Frage. 18,18%. Das ist nicht Rauschen, das ist ein Verschiebeeffekt, der eine Richtung hat. Und die naheliegende Interpretation. Quain wurde teilweise auf GPT-5.5 Pro destilliert. Also trainiert, indem man die Ausgaben des größeren Modells als Lehrmaterial verwendet. Wenn das stimmt, dann lernt das kleinere Modell nicht die Welt, sondern die Antwortmuster eines anderen Systems.
Und hier muss man jetzt ganz sauber differenzieren, was die Diskussion auch getan hat. Die Beweislage ist unklar. Ein Verschiebeeffekt von 18% ist ein starker Hinweis, aber kein Beweis. Es könnte auch andere Erklärungen geben, ähnliche Trainingsdaten, ähnliche Optimierungsziele. Die Experimentieranordnung selbst ist clever, weil sie das interne Reasoning als Hebel nutzt, aber sie belegt nicht direkt die Trainingspipeline.
Genau. Das ist der Punkt, an dem die Skeptiker in der Diskussion gerecht wurden. Es gibt einen Kommentator, den ich erwähnen muss, der da eine ganz andere Brücke schlägt. Sebastian Raschka. Der hat sich nämlich mit GPT-6 Astra beschäftigt und deren Looped Transformers, also dieser Recurrent Depth. Und seine These ist ernüchternd, dass es im Kern nur das Wiederverwenden von Gewichten, um Layer zu stapeln. Und, das ist der zweite Punkt, das inheriert nicht, Chain of Thought zu verstecken. Also wer behauptet, diese Architektur wäre eine Art Blackbox, die das Denken verschleiert, der übertreibt?
Das passt zur großen Stimmung heute. Man muss genau hinschauen, was Modelle wirklich tun und nicht den Marketinggeschichten glauben. Und es gibt noch ein Beispiel, das diese Skepsis auf die Spitze treibt. OpenAI hat angeblich einen mathematischen Durchbruch verkündet an den Navier-Stokes-Gleichungen. Das ist eines der Clay-Millennium-Problems, eine dieser berühmten offenen Fragen, für deren Lösung $1 Million ausgelobt ist.
Und das Ding ging sofort schief. Nicht auf der Mathe-Seite, sondern auf der Ethik- und Transparenz-Seite. Der Vorwurf, OpenAI habe den Ansatz anderer Forscher kopiert, ohne Anerkennung. Und parallel dazu Geheimhaltungsdruck. Statt den Beweis offenzulegen und die Community prüfen zu lassen, wurde erstmal manipuliert und behauptet. In der Diskussion war das fast einstimmig, ein Millennium-Problem-Claim ohne öffentliche Verifikation ist wertlos. Mathe funktioniert über Peer-Review, nicht über Pressemitteilungen.
Und was dabei besonders bitter ist, Navier-Stokes ist nicht irgendein Problem. Das ist Strömungsmechanik, das ist der Kern dessen, wie wir Flüsse verstehen. Wenn da wirklich ein Durchbruch wäre, würde das überall durchschlagen. Genau deshalb ist der Verdacht der kopierten Ansätze so schwerwiegend. Das geht auf Kosten echter Forscher, die jahrelang an diesen Ansätzen gearbeitet haben.
Aber jetzt kommt die interessante Kontrastierung. Und die hat in der Diskussion auch jemand sauber aufgemacht. Neben diesen riesigen mathematischen Behauptungen gibt es auch Beispiele, wo KI wirklich praktische Grenzen testet. GPT-5.6 Sol plus Codex haben am MIT allein einen Chip mit 6 Qubits kalibriert. Allein das ist der Punkt, kein Mensch im Loop. Und das Ergebnis? Sie sind an verrauschten Signalen gescheitert.
Und das finde ich gerade deshalb so aufschlussreich, weil Kalibrierung und Mathematik unterschiedliche Grenzen zeigen. Bei der Mathematik geht es um Wahrheit, Beweisbarkeit, Verifikation. Da scheitern die Modelle an der Frage, ob ihre Aussagen überhaupt belastbar sind. Bei der Kalibrierung geht es um Physik, um reale Hardware, um Rauschen. Da scheitern sie an der Welt selbst. 2 komplett unterschiedliche Failure-Modi und beide zeigen, dass wir noch weit von vollautonomen Systemen entfernt sind, die selbstständig in komplexen realen Umgebungen funktionieren.
Und dann gibt es natürlich noch die kommerzielle Seite. DeepSeek hat V4.1 Flash angekündigt. Release angeblich um den 10. September 2026. Und die Behauptung ist, übertrifft V4 Pro auf allen wichtigen Metriken. Und der Preis minus Off-Peak, also außerhalb der Stoßzeiten, $0.15 pro Input-Million Token, $0.6 pro Output-Million Token. Das ist aggressiv.
Aggressiv ist gut, das ist fast eine Kampfansage. Und in der Diskussion war die Frage, wenn ein kleinerer, billigerer Markt das große Modell übertrifft, dann ist der gesamte Markt dynamischer, als viele dachten. Aber es bleibt abzuwarten, ob die Metriken, auf denen V4.1 Flash übertrifft, die Metriken sind, die im Alltag wirklich zählen. Benchmark-Inflation ist ja auch ein Thema, das uns immer wieder begegnet.
Übrigens gibt es einen kleinen Seitenzweig, der in die gleiche Richtung geht und den ich kurz einbauen will. Desert End Labs hat 18 kostenlose On-Device-Modelle veröffentlicht. Audio, Vision, Text. Und eines davon, Forts transkribiert 10 Minuten Audio in 2 Sekunden auf dem iPhone. Das ist etwa 300-fache Echtzeit, komplett auf dem Gerät.
Das ist ein interessanter Gegenpol zu den Cloud-Modellen. Auch kleinere, lokal laufende Modelle können in bestimmten Nischen wie Transkription beeindruckende Performance liefern. Das relativiert ein bisschen die Erzählung, dass alles nur über die riesigen zentralen Modelle läuft.
Und dann gab es in der Diskussion noch eine philosophische Note, die ich erwähnen muss, weil sie die Grenzen der Motivation thematisiert. Gwern hat einen Text mit dem Titel On Really Trying. Und der Kern ist, die echten Limits liegen in der Motivation. Wissenschaftler akzeptieren es, 30 Jahre an einem Problem zu arbeiten, statt schnell zu agieren. Das ist eine interessante Rahmenbedingung für all diese KI-Diskussionen. Es gibt Dinge, die einfach Zeit brauchen und keine Destillation und kein Benchmark-Pushing ändert das.
Genau, das ist ein guter Übergang zu einer Frage, die uns eigentlich alle betrifft. Was macht KI mit der Wirtschaft? Anthropic's Economics Team hat 3 Szenarien für 2030 modelliert. Und das Spannende ist, sie liefern keine Prognose, sondern ein Band von Möglichkeiten.
Und die drei Stufen sind bescheiden, das Internetmodell, also transformative Auswirkung, aber in einem Tempo und Ausmaß, das wir historisch kennen. Dann substanziell, deutlich über das Internet hinausgehende Umwälzungen. Und dann extrem, eine nie dagewesene Veränderung, getrieben von selbstverbessernder KI.
Das ist der Punkt, an dem die Diskussion wirklich interessant wurde. Die Kritik war nicht, die Szenarien sind falsch. Die Kritik war, warum Szenarien statt Prognosen? Und die Antwort der Anthropics-Leute, so habe ich es verstanden, ist im Grunde, weil die Unsicherheit so groß ist, dass eine Prognose unseriös wäre. Ein Szenarienmodell sagt nicht, das kommt. Es sagt, diese Bandbreite ist plausibel und hier sind die Treiber.
Und die Kernfrage, die offen bleibt, in welche Spur bewegen wir uns wirklich? Das Extremszenario hängt an selbstverbessernder KI, also Systemen, die ihre eigene Leistung steigern. Und da ist die Beweislage wie bei der Destillation dünn. Es ist ein Denkexperiment mit Konsequenzen, aber noch kein Messwert.
Das verbindet sich übrigens wieder mit der Frage nach unabhängiger Bewertung. Wenn Anthropic ein KI-Unternehmen Szenarien über KI-Auswirkungen modelliert, ist das wertvoll, aber nicht neutral. Und genau deshalb ist die Stimme von Leuten wie Raschka wichtig, die von außen einordnen, was Modelle technisch wirklich tun.
Okay, lass uns von den großen Fragen runter auf die Konsumebene. Apple-Tag. Und da gibt es eine ganze Menge, fangen wir beim dramatischsten Stück an, iPhone Duo, Apples erstes faltbares iPhone.
Und die Spezifikationen sind tatsächlich bemerkenswert. Das Duo hat das größte iPhone-Display aller Zeiten, 50% größer als das des 18 Pro Max. Dann Titanrahmen der A20 Pro Chip und, das ist fast die wichtigste Detailänderung, nur noch eSIM, kein SIM-Slot mehr, physikalisch.
Das SIM-Only ist einer der Punkte, die in der Diskussion die Gemüter bewegt haben. Die einen sagen, endlich, das ist die Zukunft, das spart Platz im Gehäuse. Die anderen, und das ist eine echte, berechtigte Sorge, weisen darauf hin, dass das die Nutzer an die Netzbetreiber bindet. Ein physischer SIM-Slot ist immer auch ein Stück Souveränität. Du kannst die Karte rausnehmen, in ein anderes Gerät stecken, beim Netzbetreiber wechseln. Bei SIM ist das abhängig von den Prozessen der Anbieter.
Das ist ein guter Punkt und er passt in das größere Thema der heutigen Sendung, Kontrolle über Infrastruktur. Aber bleiben wir erstmal beim Rest der Apple-Lineup. Das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max haben eine neue Kamera. 48 MP Fusion Main mit variabler Blende. Variable Blende Minus, das ist was, das wir von Systemkameras kennen, aber bei Smartphones ist das relativ neu. Dann der A20 Pro Chip und eine Vapor Chamber, also eine Dampfkammerkühlung. Und das vielleicht strategisch wichtigste Detail, zum ersten Mal ein eigenes C2 Cellular Modem von Apple selbst.
Das Modem ist seit Jahren die offene Wunde bei Apple. Modems von Qualcomm waren teuer und vor allem ein Abhängigkeitsfaktor. Wenn das C2 Modem wirklich in den Pro-Modellen ankommt, ist das ein langfristiger strategischer Move. Apple kontrolliert mehr von der Hardwarekette. In der Diskussion war die Frage, ist es vom Funkstandard her wirklich auf dem Niveau der Qualcomm-Alternativen? Die Specs dazu sind noch dünn, aber dass es in den Pro-Modellen debütiert, sagt, dass Apple genug Vertrauen in das Ding hat.
Und dann die AirPods 5, die bringen Active Noise Cancellation in ein Open-Ear-Format, also die Ohrhörer, die nicht den Gehörgang verschließen. Das war bisher Pro-exklusiv. Laut Apple werden 50% mehr Geräusche entfernt als bei den AirPods 4. Und es gibt eine neue Funktion, Stem Volume Swipe, also Lautstärke-Regulierung über Wischgesten am Stiel. Auch das war vorher Pro-only.
Das ist klassische Apple-Feature-Demokratisierung. Features, die früher die Pro-Line rechtfertigten, wandern runter in die Standardprodukte. Und in der Diskussion wurde das überwiegend positiv aufgenommen, weil Open-Ear plus ANC eine echte Alltagssituation abdeckt. Du willst Umgebungswahrnehmung behalten, aber trotzdem Störgeräusche reduzieren.
Aber dann gibt es noch die Apple Watch Series 12 und die ist das beste Beispiel für eine gemischte Aufnahme. Apple behauptet, das sei die genaueste Herzfrequenzmessung, die es in einem Wearable gibt. Höhere Frequenz bei HR und HRV. Klingt gut, oder?
Klingt gut, ja. Aber der Kritikpunkt in der Diskussion war hartnäckig. Die Akkulaufzeit bleibt bei 24 Stunden, unverändert, Jahr für Jahr. Und die Community hat das quasi als Wiedervorlage-Item markiert. Super, bessere Sensoren, aber das fundamentale Nutzererlebnisproblem ist die Ladehäufigkeit, nicht die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung. Solange sich da nichts bewegt, bleiben die kleinen Upgrades in der Wahrnehmung zweitrangig.
Das ist eine gute Überleitung, weil es um ein Thema geht, das auf den ersten Blick weit weg von Apple liegt, aber im Kern dasselbe Problem anspricht: Infrastruktur und wer sie kontrolliert. Read the Docs, eine zentrale Plattform für Python-Dokumentation, hat den größten DDoS-Angriff erlebt, den sie je gesehen haben.
Die Zahlen sind heftig. 5,5 Millionen Requests pro Minute. Das ist ungefähr das Hundertfache des normalen Traffics. Und der Angriff lief nicht ein paar Stunden, sondern etwa 10 Tage. 10 Tage lang.
Und die Technik dahinter zeigt, wie professionell das war. Global verteilte Angriffsquellen, TLS-Randomisierung, Header-Randomisierung. Also jede Anfrage sah etwas anders aus, um Filter zu umgehen. Und Cache Evasion, das heißt, die Angriffe wurden so konstruiert, dass sie nicht aus dem Cache bedient werden konnten, sondern tatsächlich die Backend-Systeme trafen.
In der Diskussion war die technische Faszination genauso präsent wie die Sorge. Die Verteidiger auf Read the Docs-Seite haben beschrieben, wie hart es ist, einen so lange andauernden, so gut getarnten Angriff abzuwehren, ohne die legitimen Nutzer zu blockieren. Wenn du TLS-Fingerprinting nutzt, um Bots zu erkennen, und der Angreifer randomisiert seine TLS-Header, dann kannst du nur noch auf Verhaltensmustern filtern. Und das wird schnell ein Katz-und-Maus-Spiel.
Und die unbeantwortete Frage, die über allem hing, wer steckt dahinter, das ist bislang ungeklärt. Read the Docs ist eine Art gemeinnützige Infrastruktur. Es ist keine kommerzielle Plattform, die direkte Konkurrenz hat. Das macht den Angriff noch rätselhafter.
Und jetzt die interessante Kontrastierung. Auch das ging durch die Diskussion. Während Read the Docs kämpft, um ihre Infrastruktur am Laufen zu halten, gibt es auf der anderen Seite Planet Labs, die über riesige Infrastruktur verfügen und sie aktiv gegen bestimmte Nutzergruppen abschotten. Planet Labs betreibt 97 Satelliten und bilden die komplette Landmasse der Erde täglich ab. Das ist eine unglaubliche Ressource.
Aber der Preis ist das Problem. Auf dem Hacker News Thread wurde ein konkretes Beispiel diskutiert. 30.000 Dollar pro Jahr für 5% der Küstenüberwachung, die eine Non-Profit braucht. Das ist eine Summe, die die meisten gemeinnützigen Organisationen schlicht nicht aufbringen können.
Und die Diskussion drehte sich um die Frage, wenn du die einzige Quelle für tägliches globales Landmassenimaging bist, welche Verantwortung hast du dann für den Zugang? Die einen sagten, das ist ein privates Unternehmen, die haben ihre Kosten, der Preis ist legitim. Die anderen argumentierten, es gibt Daten, die im öffentlichen Interesse liegen, Küstenerosion, Umweltmonitoring, Klimafolgen, und da ist ein Preis als Filter gleichbedeutend mit einem Wissensvorbehalt. Non-Profits werden ausgeschlossen, genau die, die diese Daten für das Gemeinwohl nutzen würden.
Und was offen bleibt, es gibt bislang keinen klaren Weg, wie das gelöst werden könnte. Public Interest Pricing, staatliche Förderung, Open Data Programme, alles wurde diskutiert, aber nichts ist Realität. Die Struktur bleibt, Private Infrastruktur, kommerzieller Zugang, Ausschluss von Teilen der Gesellschaft.
Und das verbindet sich wieder mit der Personalgeschichte, die ich noch einbauen will. Lee Holloway, Mitgründer und CTO von Cloudflare, der Mann hinter Anycast und der Kerntechnologie, ist zurückgetreten, wegen frontotemporaler Demenz, FTD.
Das ist eine schwere Nachricht und sie hat in der Diskussion eine andere Tonlage ausgelöst als die technischen Threads. Holloway hatte vorher übrigens schon Project Honeypot gebaut, ein Projekt gegen Spam, das letztlich die Grundlage für Cloudflare wurde. Also jemand, der sein Leben lang an der Infrastruktur gearbeitet hat, die das Internet gegen Missbrauch schützt.
Und der Bogen zurück zum Thema ist, die Menschen, die zentrale digitale Infrastruktur betreiben, treffen persönliche Entscheidungen mit weitreichenden Folgen. Cloudflare schützt einen gewaltigen Teil des Web. Wenn so eine Person geht, geht nicht nur ein Mensch, sondern ein Stück institutionelles Gedächtnis. Und im Umkehrschluss, Infrastrukturkontrolle ist nie abstrakt, sie ist immer auch personell und kulturell.
Okay, dann zum letzten Themenblock. Und der ist fast ein Porträt dessen, wie Macht im Internet heute ausgeübt wird, in Alltagssituationen, nicht nur bei den Großen. Erstes Beispiel, ein Entwickler, der einen Rust-Terminal-Multiplexer namens Race geschrieben hat, hat ein Google Ads-Konto gesperrt bekommen. Der Grund, der angegeben wurde, malicious Software.
Und hier ist der absurde Teil. Die Scans der Software sind sauber. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Software tatsächlich schädlich ist. Und der Entwickler hat mehrfach Einspruch eingelegt. Und die Einsprüche wurden alle abgelehnt, ohne Erklärung.
Das ist Opaque Enforcement and Reinform. Und in der Diskussion war das ein brennender Punkt, weil es viele gibt, die ähnliche Erlebnisse mit Plattform-Policies hatten. Das Problem ist nicht die Entscheidung selbst. Vielleicht gibt es einen automatisierten False Positive. Das Problem ist die Struktur. Keine menschliche Erklärung, kein Einschreitenverfahren, das transparent wäre. Keine Möglichkeit, die Entscheidung wirklich anzufechten.
Und die Frage, die sich viele gestellt haben, wenn ein Einzelpersonenentwickler in so einer Situation machtlos ist, wie sieht dann die Machtbalance generell aus? Google ist für viele Kleinstbetriebe der einzige sinnvolle Ads-Kanal. Wenn der Weg dorthin von einem opaken Automatismus abhängt, dann haben wir faktisch eine Marktzutrittskontrolle ohne Rechenschaftspflicht.
Zweites Beispiel, das in die gleiche Richtung geht, aber eine andere Dynamik hat. Shopify kauft Tailwind Labs und das ist erstmal eine normale Akquise-Story, aber die Details sind es wert.
Also, Tailwind CSS selbst bleibt MIT, bleibt Open Source, das Framework, das unglaublich viele Projekte nutzen, bleibt wie es ist. Aber die kommerziellen Produkte Tailwind Plus, UI.esh schließen sich für Neukunden. Wer das bisher kommerziell gekauft hat, kann es weiterhin nutzen, aber neue Kunden kommen nicht mehr rein.
Und das spannende Detail, AI hat den Docs-Traffic um etwa 40% gedrückt. Das ist der Crunch. Wenn Entwickler ihre Fragen an ChatGPT, Claude oder Copilot stellen, statt die Dokumentation zu besuchen, dann bricht ein wesentliches Geschäftsmodell weg. Docs-Traffic war für Tailwind kein Nebenschauplatz, sondern ein relevanter Umsatzkanal über die kommerziellen Produkte.
In der Diskussion war das fast ein eigenes Minithema, die Auswirkungen von KI auf die ökonomische Basis von Open Source. Viele Open Source Projekte sind über Docs, Sponsoring und kommerzielle Zusatzprodukte finanziert. Wenn LLMs die Docs ersetzen und dann auch noch mit den Inhalten trainiert wurden, die die Community erstellt hat, dann ist das ein strukturelles Problem, das weit über Tailwind hinausgeht. Nicht alle waren sich einig, wie man das lösen sollte, aber die Diagnose wurde breit geteilt.
Und das dritte Beispiel ist ein Rechtsstreit. X gegen Project Bluebird. Und da gibt es ein Urteil bzw. eine Einschätzung, die bemerkenswert ist. Tweet und das Vogellogo wurden als probably abandoned beurteilt, wahrscheinlich aufgegeben. Also die Marke Tweet, die für X so zentral war, ist vermutlich nicht mehr geschützt, weil X sie selbst nicht mehr nutzt.
Aber, und das ist der Feinheit halber wichtige Punkt, Twitter bleibt. Und zwar über die Klausel formerly known as, also als Verweis auf die frühere Identität. Das ist ein interessanter Kompromiss. Das eigentliche Neugefährt, der alte Name, wird als historischer Verweis geschützt. Aber die aktiven Marken des Vogels und Tweet gelten als aufgegeben.
In der Diskussion wurde das als mehr oder weniger logisches Ergebnis gelesen. Markenrecht lebt von aktiver Nutzung. Wenn du dein Vogellogo beerdigst und dich in X umbenennst, kannst du nicht gleichzeitig den alten Markenschutz für Tweet und das Vogeldesign einklagen. Das Urteil ist eine Art Slow-Motion-Konsequenz der Umbenennung.
Und was uns da in den Sinn kommt, ein historischer Verweis, der in der Diskussion auftauchte. Lotus Notes. Das war in 1989 und es hatte damals schon Verschlüsselung, Rich Text, Replikation, bevor es dafür Standards gab. Und es lief als ERP-artige App-Plattform bis weit in die 2020er. Heute heißt es ACL Notes. Das ist die Erinnerung daran, dass Plattformen unglaublich langlebig sein können, weit über ihren kulturellen Zenit hinaus.
Und wenn wir von Community-Skepsis gegenüber Tech-Hype sprechen, noch ein Beispiel. opusfived.dev. Das ist eine satirische interaktive Seite, die Clouds Agentic Coding auf die Schippe nimmt. Und zwar für die Tendenz, bei trivialen Anfragen wie mach den Add-to-Cart-Button blau, maßlos zu überreißen und dann das ganze Projekt umzubauen.
Das ist Community-Kritik in Reinform, Humor als Korrektiv. Und es passt in die heutige Sendung, weil wir bei mehreren Themen gesehen haben, Marketing behauptet, die Community prüft und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ob das jetzt die 580.000 geretteten Leben sind, der Navier-Stokes-Claim, oder die Frage, ob ein Loop Transformer Chain of Thought versteckt.
Ich fasse die Bögen nochmal zusammen, weil sie sich wirklich ziehen. Sicherheit beim Autofahren messbar, bei der KI umstritten, Infrastruktur mal von Angriffen bedroht, wie bei Red the Dogs, mal durch Preise verschlossen, wie bei Planet Labs, mal durch Plattformmacht opaggregiert, wie bei Google Ads. Und KI zwischen Durchbruchglanz, Destillationsverdacht und realen Physikgrenzen.
Was offen bleibt, wer steckt hinter dem DDoS? Ist die 580.000 Schätzung belastbar genug für Politik? Stimmt der Navier-Stokes-Claim? Und welches der drei 2030er-Szenarien tritt ein? Wir wissen es nicht. Und genau deshalb lohnt sich das Zuhören, das Nachdenken und das Weiterreden.
Danke, dass du dabei warst. Wir sind nächste Woche wieder da mit hoffentlich mehr Antworten und genauso vielen neuen Fragen.
Bis dann und pass auf dich auf.